Ballonschmaul. Und dir kommt das so vor, als wäre das, als würde das auch an den Schluss. Ist das der Hand? Wir waren vorhin mal beim Ballonschmaul. Also wenn einer feststellt, er kommt immer nicht zum Zuge, dann fühlt er sich berechtigt, jetzt auch mal die moralischen Regeln zu durchbrechen, um dann eben seinen Erfolg auch herzustellen. Und am Schluss war jetzt ja der Moraliker angelangt im Vortrag bei der Forderung an die reale Macht, diese Beschränkung der anderen Interessensverfolger durchzusetzen. Mir kommt das so vor, als wäre der das Faul da begeht, auch am Schluss anzusetzen. Dass das ein anderer Ausweg ist aus der festgestellten Schädigung. Und von sicher geht, dass ich das nicht verstanden habe. Oder gehören wir da irgendwie in die Erfahrung?
Ja, das Revanche-Faul ist angesiedelt nach der Erfahrung, dass das Gute, an das man glaubt, nichts gilt. Dann ist das Revanche-Faul am Platz. Und denk mal, so viel Moral haben zum Beispiel diese Jugendlichen in den Banlieues in Frankreich. Ein Aufstand, der ist für nichts gut, der bezweckt nichts wirklich. Aber das Bewusstsein, dass sie auch Franzosen sind, eigentlich auch ein Recht hätten, das nichts gilt. Das ist die Quelle, aus der raus die sagen, jetzt zeigen wir es ihnen, jetzt zünden wir die Autos an. Also das passt genau in die, das ist ein Fall von Revanche-Faul. Und übrigens, die Kriminalität ist auch nicht jenseits der Moral, sondern ist auch ein Revanche-Faul. Die Leute, die Kriminellen wissen sich im Prinzip auch berechtigt zu dem Verstoß, den sie begehen, weil ihnen immer so übel mitgespielt wird von allen Seiten.
Also wenn man nur mal 10 Mark in der philosophischen Gemeinschaft hat, kennt ja sicherlich auch das Zitat, dass bei Marx vorkommt, es müsse einen neuen kategorischen Imperativ geben, der sagt, dass alle Verhältnisse unterstützt werden, in denen der Mensch ein beleidigtes, unterdrücktes und so weiter Wesen ist. Nur, dass auch Marx ist ja vielleicht ein Autor, auf den man sich einigen kann.
Auf der Seite sozusagen von Marx, ich weiß auch, dass er links und rechts sagt, Moral ist nur die Moral der herrschenden Klasse. Aber es gibt auch da Stellen, die eben anders sind, wo der Versuch gemacht wird, die Begründung, weshalb jemand mit Gründen gegen diese Produktionsweise ist, zu formulieren aus einer dann Enttäuschung, aus einem Zustand, in dem genau in dieser Weise die Beleidigten, Unterdrückten und so weiter produziert werden und wo man dann sagt, so soll es nicht sein. Also das wäre meine erste Frage, ob man nicht bei diesen Stammfeldern auch Argumentationen findet, die genau so verlaufen. Dann kann man, ich hoffe nicht, dass die Antwort ist, dass der frühe Marx und der späte Marx verlöst.
Ah, scheiße, das wäre genau die Antwort gewesen.
Ich
habe das
die Antwort selber schon.
Ja, ich kann ja nochmal was versuchen drüber zu sagen, aber ist okay, man kann auch rückgleich sagen, und was ist der zweite Punkt? Da bin ich freier, mir es raus.
Es ging ja am Schluss, also in dem letzten Punkt, um das, also quasi so die Idealismus-Ausschreibung, dass man sagt, diejenigen, die das verallgemeinern, also sagen, wir halten an dem Maßstab einer objektiven Vernünftigkeit fest und stellen fest, die Realität stellt eine umfassende Verletzung dieser objektiven Vernünftigkeit dar. Folglich sind wir enttäuscht und ziehen dann irgendwelche Schlüsse raus. Und dann haben Sie daraus gefolgert, man müsse eigentlich dann sagen, wir sagen, die Regeln nichts. Und das führe ja dann zu einer Affirmation,
ja, ich glaube, das so habe ich es nicht sagen wollen. Ja, ich bin halt immer an dem, immer an dem Scheideweg. Entweder es kommt zu der Einsicht, mein Misserfolg ist in den Prinzipien dieser Gesellschaft eingeschlossen. Der hat seine Notwendigkeit. Wenn ich zu dem komme, dann das ist eine unmoralische Operation. Da wende ich mich der Objektivität zu und frage mich, wie funktioniert sie? Und wenn ich sie begriffen habe, dann bewerte ich sie an meinem Interesse. Da brauche ich keinen höheren Wert, da brauche ich das. Ich brauche weder irgendwem anders gegenüber mein Anliegen dann legitimieren und sagen, es ist doch auch in aller Sinn, sondern es reicht ja, wenn ich sage, so wie ich das erkenne, ist es in meinem Sinn nicht und es ist schädlich für mich und so wie ich es auch verstanden habe, ist es auch in deinem und deinem und deinem Sinn nicht. Und ich möchte, dass du das einsiehst, aber das ist nicht, ich möchte, dass du dich meinem guten Wert anschließt. So. Oder aber es geht nicht in die Richtung. Und dann ist es aber mehr die Seite, es wird an der Idealität, an der Vorstellung, die Ordnung sei im Prinzip gut, sie würde nur immerzu verletzt von allen möglichen festgehalten. Ja, dann ist der Weg ganz woanders hin, dann ist es der Ruf nach Ordnung. Also das war die grobe Scheidung, um die es mir da ging. Und da war jetzt das Referat, hat mir den Eindruck gemacht, mit der ist enttäuscht und dann sagt er, die Regeln sind nichts. Und wenn er das wirklich sagen würde, wäre auch der Fall, das würde ich sofort unterstützen. Da würde ich sagen, da liegen wir auf einem guten Weg.
Wenn der sagt, die Regeln sind nichts, dann liest er das doch an einem allgemeinen Maßstab.
Nein, dann
liest
er das.
Dann ist es nicht an seinem unmittelbaren Interesse, sondern er liest es an einem Maßstab von der Vorstellung hat. Was könnte eine vernünftige Einwendung der Kommission sein?
Was vernünftig ist doch keine Moral, keine
Theorie. Das ist so eine Frage. Das ist übrigens ein heikler Punkt. Vernünftig. Du kannst sagen, vernünftig ist keine moralische Kategorie, kann man vertreten in Gedanken. Aber dann hängt es an der Ausführung und man kann auch sagen, vernünftig ist selber schon eine moralische Kategorie. Wenn man gerade an die Philosophie denkt, wie die Vernunft immer so hoch hängt und sagt, der Mensch ist ein vernünftiges Wesen, jedenfalls könnte das sein und er müsste und im Namen der Vernunft argumentiert, da merkst du, die kriegt dann anderen, da ist dieses ein echtes allgemeines Anliegen, ein echtes allgemein vertretbares Anliegen, das steckt alles in diesem Vernunft, ist da schon reingepackt. Deswegen kann man leicht Verständigung und Missverständnis erzeugen, wenn man mit Vernunft kommt.
Nein, aber ich möchte an der Stelle mal eine ganz einfache Frage zurückstellen an dich. Warum hast du eigentlich nie ins Auge, dass das Entdecken eines notwendigen Interessensgegensatzes eine große Erkenntnis wäre? Warum? Wo liegt dein Bedarf, zu sagen, ja, ohne die Vorstellung einer, du nennst das jetzt vernünftig, ganz anderen Art und Weise des Produzierens, des miteinander Zusammenlebens und so, wüsste ich nichts zu sagen über den Laden, in dem ich hier rumtorkel.
Weil das eine bessere Bitte für die eigene Person oder für die Person hat. Es geht ja erst einmal darum, ob das tatsächlich ein Begriff ist, mit dem man argumentieren kann oder nicht. Also nicht von dem, braucht man das oder braucht man das nicht, sondern die Frage eher, stimmt das oder stimmt das nicht? So, gut. Und direkte Antwort, feststellen, dass es Interessen und Gegensätze gibt. Diese ist überhaupt nur möglich, wenn man vernünftig argumentiert.
Nein, das stimmt nicht ganz. Das richtige Feststellen von den Interessensgegensätzen, das hängt da dran. Aber es ist doch heute Abend die ganze Zeit davon die Rede gewesen, dass dieser moralische Überbau davon lebt, dass die Leute über erfahrene Interessensgegensätze sich einen reinmachen. Und der ist grundverkehrt. Der Streit geht darüber, soll man sich dieser grundverkehrten Art und Weise über Interessensgegensätze sich anschließen oder lieber mal über die Interessensgegensätze nachdenken.
Nein, da habe ich ja nichts dagegen, wenn du das so abstrakt formulierst, dass es Interessensgegensätze, das macht wirklich auch die Notwendigkeit. Die ist voll von Interessensgegensätzen. Die Frage ist doch, auf welcher Grundlage es stimmt, macht, inwieweit Gegensätze inhaltlich wirklich entgegengesetzt sind und unter einzelnen sind wir eher der entscheidende Interessengegensatz, der der ist, zwischen denjenigen, die für den Mehrwert produzieren und den anderen, die den Mehrwert aneignen. Und das geht nur auf der Grundlage einer vernünftigen Bestimmung und Abfrag. Es gibt Gegensätze, was jetzt heute was sagen, an Gegensätzen gibt. Das ist so, der anderen Argumentation, diese Interessengegensätze nicht bestimmt, ist das völlig ausgeschlossen.
Aber in deinem Referat liegt ein Absprung in deiner Bemerkung, von welcher Grundlage aus beurteilt man Interessengegensätze. Der Unterschied zwischen uns, also sagen wir mal diesen Verlag oder Gleichgesinnten und dem Rest der Menschheit, liegt erstens nicht darin, dass wir Interessengegensätze erfahren und die nicht. Die erfahren sie auch. Und zweitens liegt der Unterschied auch nicht darin, dass wir diese Interessengegensätze beurteilen und die eventuell nicht. Die beurteilen sie auch. Und jetzt kommt drittens unsere Scheidelinie, für die wir argumentieren und wo man ja auch Widerspruch einlegen kann. Wir meinen, dass der Rest der Welt den Gehalt dieser Interessengegensätze falsch beurteilt. Und jenseits dieser theoretischen Befassung, warum ist es so, oder warum ist es so, wie es ist, jenseits dessen braucht es keine Grundlage, die ich zunächst einmal einnehmen müsste, um von dort aus zu einem Urteil zu kommen. Wenn ich mich auf das aber begebe, auf das Feld, dann betreibt man Theologie. Du sagst nämlich, jenseits des Urteilens über einen Sachverhalt muss man zunächst einmal eine Grundlage, einen Standpunkt bezogen haben, von dem aus dann die Urteile ihre Rechtfertigung erfahren. Dann ist aber der Standpunkt, den du eingenommen hast, selber begründungslos. Ja, das ist dann das fällt in ein ganz anderes Feld.
Aber das liegt nicht am Maßstab. Also wenn du Mehrwert einfach mal so in die Runde wirfst. Mehrwert ist ein Interessensgegensatz. Die einen machen ihn, die anderen haben ihn. So, das ist ein Gegensatz.
Also ich habe den Eindruck, wenn man jetzt seine Einwürfe und Überlegungen nimmt, die würden all das irgendwie quasi unbesehen unterschreiben und sagen, das ist nicht sein Problem. Wenn ich es richtig, also wenn ich es richtig verstehe. Ich habe den Eindruck, der Gedanke ist immer der, und das hängt an dem, und das ist noch ein schöner Punkt zu dem Grad mit Vernunft. Vernunft ist nicht moralisch, Vernunft ist moralisch. Er sagt, man muss den Interessensgegensatz vernünftig bestimmen. Jetzt möchte man sagen, ja, also entweder da ist nicht viel mit gemeint, dann heißt es halt ihn richtig bestimmen. Ja, okay, da muss man halt rausfinden, wie das sich verhält, und dann weiß man um die Notwendigkeit des Interessensgegensatzes, also der liegt in den gesellschaftlichen Positionen drin, um die Mittel, mit denen er betätigt wird und so Sachen. Wenn ich jetzt sage, wenn es bloß das ist, übrigens sind wir uns einig, dann fällt aber das ganze Ressentiment in sich zusammen, dann ist die Überlegung hinfällig. Wenn sie nicht hinfällig ist, und ich verstehe die ganzen Beiträge immer so, das ist keineswegs erledigt, dann steckt der Gedanke drin, wir brauchen einen Maßstab, der uns die Gerechtfertigtheit oder Ungerechtfertigkeit eines solchen Gegensatzes, die Vernunft oder Unvernunft eines solchen Gegensatzes vor Augen stellt. Wir brauchen einen Gesichtspunkt, an dem wir vernünftig und unvernünftig sortieren können. So habe ich jetzt die Beiträge verstanden. Und das ist jetzt der Aufruf, oder das geht dann in die Ecke, ja, sagen, wie der Laden läuft, kann man lang. Aber das ist eigentlich mein Beispiel von ganz am Anfang. Aber ob es schlecht ist oder nicht schlecht ist, da brauchen wir doch eine Messlatte. Da war vorhin, erinnert euch, da habe ich mal das gesagt, der Marx hat in seinem Spätwerk, deswegen wollte ich das nicht, da hat er eben darauf verzichtet, an Ideale der Menschheit, Menschlichkeit, Menschheitsgemeinschaft zu appellieren und hat vielmehr gesagt, ich sage einfach den Leuten, wie der Laden läuft, und dann kann jeder sagen, ob er das eigentlich für sich für nützlich findet. Und deswegen brauche ich gar nicht werden. Ich muss bloß zeigen, wie es funktioniert und was notwendigerweise rauskommt. Oder anders. Gerade weil das so selbstverständlich ist, ist die Wertung dann keine Frage. Die ist kein neuer Streit mehr. So. Wenn aber die Wertung ein Streit ist, dann sind wir im Feld der Moral. Dann sagen wir, Interessensgegensätze gibt es schon, aber finden wir sie gerechtfertigt oder nicht?
dann brauchen wir einen höheren Maßstab. Dann brauchen wir was, was über den Interessen steht. Und dann habe ich die zwei Seiten, dann habe ich den Wunsch, ein unwidersprechliches, das ist jetzt das, warum man dann so gern an die Vernunft appelliert. Wir Menschen sind doch vernünftig, das ist ein unwidersprechliches, höheres Anliegen, das steht über meinen Interessen. So, an das versuche ich zu appellieren. Und dann geht es einem wie immer mit der Moral. Wer möchte schon auf der Seite der Unvernunft stehen? Das ist, ist auch schon wieder so eine allgemeine Maxime, der als solcher sowieso niemand widerspricht. Ist aber auf der anderen Seite bloß ein Beweis, dass mit der auch nichts erreicht wird. Ja, Vernunft, selbstverständlich. So, und dann? Dann kommen wir womöglich zur Idee, einen gerechten Anteil soll jeder kriegen. Nein. Nicht, zu der kommen wir nicht, da will ich auch nicht. Also.
An einen Interessensgegensatz, aber er schmeißt, obwohl er mehr Wert sagt, den Inhalt raus. Denn sonst wird er nicht auf die Idee kommen, man müsste erst entscheiden, wo eigentlich die Quelle für den Gegensatz liegt. Jetzt ist aber der alte Marx mit diesem Billigheimer unterwegs gewesen und der ist ziemlich durchschlagend. Wo es um den abstrakten Reichtum und um die Vermehrung von Eigentum geht, da ist dieser Gegensatz notwendig. Da vermehrt sich der abstrakte Reichtum in der Hand der Kapitalisten, den hat der Wert genannt, auf Kosten derer, die ihn produzieren. Und fertig ist die Sache. Gelten tut es übrigens, genauso wie du sagst, das ist bloß eine Frage der Gewalt.
Ja, ich höre es den Überlegungen immer raus, Du suchst Gesichtspunkte, mit denen du das Interesse der Aufständischen rechtfertigen möchtest. So, und das ist, und da suchst du einen Gesichtspunkt, mit dem jetzt das Interesse derer, die sagen, sie lassen sich jetzt den Laden nimmer gefallen, vor was Allgemeinerem, vor was Höherem, als dem, dass sie die Opfer sind und es nicht mehr sein wollen, Bestand haben könnte. Und das ist es, das ist genau, du löst dich in dem Zeug gar nicht von dem moralischen Denken, sondern du sagst, das Interesse muss legitimiert werden, sonst ist es doch bloße, ja, bloßer Egoismus, bloße Gewalt und so weiter. Ja, quasi eine willkürliche Entscheidung. Die Aufständischen sind willkürlich, weil sie lassen sich das nicht mehr gefallen und es ist gar kein von der Vernunft gebotenes Anliegen. Es gibt vom Horkheimer, das ist ein linker Philosoph gewesen, der hat eben auch mit marxistischen Überlegungen operiert und dann letzten Endes versucht und gesehen, wie er der Philosophie einen Platz in der gesellschaftskritischen Theorie sichert. Und da sagt er den denkwürdigen Satz: Wenn wir nicht mehr im Namen der Vernunft argumentieren oder so ähnlich, dann ist eine Diktatur und ein Ausbeutungsregime bloß für die verurteilenswert, die seine Opfer sind. Und sagt quasi weiter, aber so richtig gerechtfertigt ist die Kritik der Ausbeutung bloß, wenn man einen Gesichtspunkt hat, dem auch die Ausbeuter zustimmen müssen. Also ist es wieder diese Sehnsucht nach Frieden der Interessen. Es ist diese Sehnsucht, dass man im Namen von was Allgemeinem unterwegs ist. Und dann hat es aber auch alle Momente davon. Nämlich einerseits das Moment, bloß wenn man sich davon überzeugt hat, dass man für sein Interesse, weil es ein Gutes ist, einstehen darf, darf man es. Und die andere Seite, das eigene Interesse ist immer schon überhöht. Es ist nämlich dann tritt der Arbeiter, der sagt, ich will die Gesellschaft endlich mal so einrichten, dass Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Sehr prosaisches Anliegen. Steht sofort unter dem, ich bin im Namen der Vernunft unterwegs und mir gegenüber steht die Unvernunft. Das ist selber schon die moralische Überhöhung, zu der man sich dann zu jeder Gewalttätigkeit berechtigt sieht, weil einem gegenüber gar nicht ein unverträgliches Interesse steht, sondern was Böses. Also die ganze Sorte der Moralwahn der Stalin-Partei, der Moralwahn nach außen und nach innen, der eben weit über das hinausging, man muss den Gegner matt setzen, sonst gewinnt er und man nicht selber. Der darüber hinausging und der eben immer zu das Böse bekämpft hat auf der anderen Seite und vor allen Dingen in den eigenen Reihen. Der hat damit zu tun, dass sie selber immer zu mehr sein wollten als bloß, wir haben es uns anders vorgestellt, das mit dem Organisieren der Produktion. Es ist, da hat man schon gleich, das sind gleich die Überhöhungen, dass man dann im Namen des Allgemeinen spricht und einem gegenübersteht, Partikulares, Egoistisches, Böses. Das sind die Kategorien des Staatlichen, die da natürlich jetzt nicht gleich als Staat, sondern als legitimiertes Zukunftswesen daherkommt. Und die ganzen alten Kommunisten, die gesagt haben, eben wir sind die Zukunft der Menschheit, wir befreien die Menschheit, wir erfüllen eine historische Aufgabe. Jeder wollte schon mehr unterwegs sein, als er wirklich war. Bis hin zu, es gab doch keinen Studentenpolitiker, der einfach aufgetreten ist und gesagt hat, ich denke mir das anders. Jeder tritt auf, er ist auf der Seite der Fortschrittskräfte und jeder ist ein Auftragnehmer von was Höherem. Nein, das muss man mal sein lassen, das ist prosaisch. Es gibt Interessen, die gewinnen hier und es sind die anderen und es gibt Interessen, die unterliegen, das sind die eigenen. So, da muss man halt schauen, ob man damit leben will oder nicht. Mehr ist es doch gar nicht. Und das prosaische Verhältnis ist, das ist das, wogegen sich da gewendet wird mit dem Einwand. Ja. Jetzt vielleicht noch ein
anderes. Deshalb, weil ich ja. Ein Bitterer, wenn man das so prosaisch nur festhält,
ja.
Das ist ein Interesse, und wir stellen fest, das ist das Interesse des Kapitals, des Staates. Die sind ja mächtiger, kann man ja auch feststellen, die haben ja auch ein bisschen mehr Panzer und weiß der Teufel. Also die sind einfach mit mehr Macht unterwegs. Dass dann die Konsequenz daraus ist, wenn man nicht am nicht argumentiert mit der Empörung, die daraus besteht, dass das Ganze objektiv unvernünftig ist, ist die Konsequenz behaupte ich, ein Einrichten und Akzeptieren genau dieses Gewaltfeld.
Oh, jetzt kommen wir aber in die ganz heiklen Ecken. Oh, jetzt kommen wir in die Englische. Das kenne ich, das Argument. Also das Argument heißt jetzt, wer nicht an was Höheres glaubt, ist nicht zu Opfern bereit.
Nee, von Opfern hast du nicht gesagt. Ich habe gesagt,
doch.
Das Gewaltfeld.
Und warum soll man es denn akzeptieren? Oder warum akzeptiert der es nicht? Der sagt, im Namen der Vernunft ist er unterwegs, der akzeptiert es nicht. Warum? Oder warum soll es der sagt, er ist bloß im Namen seiner Anliegen unterwegs, warum soll der es akzeptieren? Wenn er zum Schluss kommt, das Gewaltverhältnis ist gegen seine Anliegen. Warum soll er es akzeptieren? Wo ist denn der Gedanke, wo ist denn die Brücke zwischen ich erkenne das als mir feindlich und ich akzeptiere.
Es gibt ein Interesse auf der einen Seite und marktmäßig Interesse auf der anderen Seite, dann stellt man ja fest, wie macht es zerteilt.
Das wird ja sogar der Vernunft Jünger nicht umhin können, das festzustellen. Aber wenn der das dann feststellt, wo ist dann der Unterschied? Dann stellt der Vernunft Jünger fest, er ist ohnmächtig in dieser Welt und der bloß sein eigenes Interesse besser stellen will, stellt auch fest, er ist ohnmächtig, so wie er dasteht. Und dann?
Mir ist letztes Mal noch immer noch dieses Argument, dass man sagt, man kann beurteilen an einem Maßstab der Vernunft, dass diese Interessen qualitativ verschieden sind von Kapital und Arbeit.
Ja, aber qualitativ verschieden, meint doch, das eine ist gerechtfertigt und das andere ist ungerechtfertigt.
Und dass ich nicht auf einer abstrakten Gedankenebene als gleiche Interesse bei dem Interesse
Ja, du willst es halt verurteilen, damit du das subjektive Recht empfindest, es auch fertig machen zu dürfen.
Aber das schlichte.
Und das brauchen wir alles gar nicht.
Das objektive Argument. Das objektive Argument.
Das ist halt wie immer. Ja.
Einen Punkt davor passen. Deine Überlegung, man bräuchte, hier gibt es das Interesse der Kapitalisten, dort gibt es das Interesse der Lohnarbeiter. Jetzt müsste man so etwas wie einen Maßstab der Vernunft haben, damit man sich überhaupt entscheiden kann, für welche Seite man ist. In dieser Frage liegt mindestens folgender Fehler vor. Das Interesse des Lohnarbeiters und das Interesse des Kapitalisten, das verhält sich nicht so wie trinken wir Tee oder trinken wir Kaffee? Es ist überhaupt keine Wahlhandlung, für die man jetzt irgendein Kriterium zum Auswählen bräuchte. Ja, aber du behauptest es. Warte mal, das ist deine Behauptung. Du bräuchtest einen höheren Maßstab, um überhaupt so etwas wie eine Schlussfolgerung zustande zu bringen. Jetzt ist aber der schlichte Gedanke, erstmal wird ja auf den Tisch liegt. Wenn man Kapital vermehren will, ist das Mittel dafür das Benutzen von Lohnarbeit, was auf die Kosten von denen geht, die sie machen. Jetzt könnte ich die ganze Latte aufzählen, wie das ist, das erspare ich mir. Wenn ich dieses Verhältnis habe und ich sage, das will ich nicht, dann ist klar, wo die Quelle ist, die ich weghaben muss, um diesen Gegensatz nicht zu haben. Ich muss dieses Interesse, Kapital oder Eigentum als Kapital zu vermehren, das muss ich dann wohl stillstellen, also ausmustern. Ja, aber wo habe ich denn jetzt wo ist jetzt eigentlich der Bedarf, den du immer unterstellst? Also, ich meine, wenn du ihn unterstellst.
Mit dem Bedarf muss man noch vorsichtig sein. Also es ist ja von mir auch vorhin gesagt, das ist keine gute Fassung zu sagen, das brauchen wir gar nicht. Es geht ohne. Es ist die, es wird was ganz anders draus, wenn man meint, man müsste das Interesse derer, die die Arbeit machen und nichts davon haben, rechtfertigen. Das ist nämlich der Beschluss, das als Motiv, das als Grund, und zwar von denen, die es betrifft, will man nicht gelten lassen. Nur wenn sie im Sinn eines Allgemeinen unterwegs sind, dann lässt man das überhaupt bloß gelten. Das ist, man stellt es unter eine Vorbedingung, unter eine Kautele. Auch, also da ist man schon wieder dabei. Dein Egoismus soll auch nicht gelten. So, jetzt wollen die Arbeiter, die Vernunft haben, den Kapitalismus zu stürzen, die ja so selten sind. Diese Arbeiter wollen doch gar nichts anders, als dass ihr subjektiver Zweck, warum sie die Arbeit verrichten, dasselbe wäre wie der objektive Zweck, warum die Arbeit verrichtet wird. Was anders wollen sie doch gar nicht. Sie wollen den Ausgleich, der offenbar nicht vorliegt. Der Zweck, warum sie arbeiten und der Zweck, warum die Arbeit passiert, ist nicht dasselbe. Und das macht sich für sie so schlecht geltend. Wollen sie nichts anders als die, ich will jetzt mit der Rede mal anschließen, ja, als die Vernunft, die in der Arbeit ohnehin steckt. Naja, man zielt auf ein Arbeitsprodukt, weil man es braucht. Dass die Vernunft auch zum Zuge kommt. So, es gibt nicht, man kann die Reden mit der Vernunft schon benutzen, bloß das ist was ganz anderes als die Suche nach einem legitimierenden Gesichtspunkt, nach dem Gesichtspunkt eines Ideals, in dessen Namen man dann das eine Interesse heiligt und das andere Interesse verurteilt. Auch da noch. Es liegt uns, wir wissen schon, dass die Kapitalisten auf Kosten der anderen ziemlich gut dastehen. Aber es liegt uns fern, die Böse zu finden. Das ist nicht die Welt dieses Überlegens. Wenn ich aber sage, ich muss dieses Interesse im Lichte eines Allgemeinen als ein Verurteilenswertes auszeichnen, dann bin ich auf dem Feld, der eine ist gut, der andere ist böse. Gut, und ich will ja bloß sagen, diese ganzen Geschichten, die führen woanders hin. Aber ich finde, das Hin und Her dieser Punkte ist ausgetauscht und klar geworden. Und ich verspreche mir eigentlich wenig davon, wenn man da noch viel reingeht, wenn noch andere Gesichtspunkte laut werden, wäre es okay.